Herzlich willkommen zu Comic Review Ausgabe 16. Diesmal wird es kein spezielles independent deutsches Comic geben, das ich bespreche, sondern ich werde einfach mal schauen, was mich so 2012 neben den doch vielen Überraschungen auf dem deutschen Comicmarkt aus dem internationalen, sprich aus dem amerikanischen, so überzeugt hat. Ich habe durch meine mittlerweile angewachsene Comicsammlung geblättert und geschaut und habe einige herausgesucht und werde ganz kurz sagen, warum die mir 2012 besonders gut gefallen haben. Vorweg, am Anfang dachte ich, bevor ich geguckt hatte, ja gut, wird sicherlich Saga von Brian K. Vaughan dabei sein. Das ist so eines meiner Autorenvorbilder sozusagen, die ich ganz gerne lese, wo ich fast alles gelesen habe. War auch mein Einstieg in die Comics an sich vor etlichen Jahren mit Why the Last Man. Ja, und da habe ich mich sehr drauf gefreut, denn der hat ein neues, nach langer Abstinenz, ein neues Comic herausgebracht, eben Saga. Und das ist dann dieses Jahr als Trade Paperback in der ersten Version erschienen oder in Ausgabe 1 erschienen. Und Fiona Staples ist die Zeichnerin, Illustratorin. Kannte ich persönlich vorher nicht. Mittlerweile mag ich ihren Zeichenstil sehr gerne. Der ist einfach irgendwie sehr eigen, aber sehr detailreich, sehr verspielt, sehr, ja, einfach grafisch sehr überzeugend. Aber komischerweise hat es Saga dann trotzdem nicht auf meine Liste mit geschafft, denn es ist zwar eine sehr schöne Geschichte, mir gefällt sie persönlich sehr gut, aber allein das erste Trade Paperback hat noch nicht ausgereicht, zu sagen, pass auf, komm, gleiche Sogwirkung wie bei Why the Last Man. Ich kann kaum erwarten, da noch mehr zu bekommen, weil Why the Last Man, nochmal als Tipp am Rande, kennt bestimmt schon fast jeder, ist wirklich so die Einstiegsdroge. Wenn man da einmal anfängt mit dem ersten Band, dann liest man die eigentlich. Ich habe die dann alle dann relativ schnell in kurzer Zeit nachbestellt und gelesen. Aber wie gesagt, Saga, ich höre auf so von Freunden beziehungsweise in anderen Podcasts aus dem englischen Sprachbereich, das ist schon immer wieder eine neue Überraschung und dieses Jahr kommt dann auch noch Band 2 raus. Vielleicht kickt es dann etwas mehr und ich freue mich noch mehr darüber. Bisher hat es dazu jedoch noch nicht so ganz ausgereicht. Aber trotzdem, großartiges Comic, lohnt sich auf alle Fälle mal reinzugucken. Nun aber zu meinen eigentlichen Highlights 2012. Alle Titel, alle Links findet ihr natürlich zu dem entsprechenden Blogbeitrag auf comicreview.de. Der erste Comic hat mich ein bisschen überrascht, weil den hatte ich überhaupt nicht so auf dem Radar und heißt Betrayal of the Planet of the Apes. Dieser Comic ist von Gabriel Hartmann. Der hat diesen Comic geschrieben und gezeichnet. Co-Autorin ist Corinna Bechko. Planet of the Apes, also den Film kennen die meisten, beziehungsweise die Trilogie am Anfang ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter. 68 ist der erste Film erschienen und vor der eigentlichen Handlung des ersten Films, also um genau zu sein, 20 Jahre spielt eben diese tolle Geschichte. Ich bin jetzt kein großer Planet of the Apes Fan, aber dieser Band hat mich wirklich echt überzeugt, denn der ist von der Handlung her, greift so ein bisschen dieses Genre wieder auf, also die Affen haben die Oberhand und halten sich halt diverse Menschen als Haustiere. Einige von diesen Affen erkennen, dass diese doch nicht so dumm sind, die Menschen, wie sie von der Gesellschaft dargestellt werden, beziehungsweise wie das Bild vermittelt wird. Dann gibt es auch zwischen den einzelnen Affenarten diverse Ränkespiele, im Prinzip so wie bei uns, dass es die eine Überrasse gibt und die andere, ja, so quasi denen eigentlich nur dienlich ist. Ja, man könnte es auf die heutige Zeit immer noch irgendwie adaptieren. Es ist eine tolle Soziologiestudie, könnte man fast behaupten, denn da passiert einiges auch zwischen den Zeilen, was sich einfach lohnt zu lesen. Gibt immer Vor- und Rückblenden, toll gezeichnet. Am Ende des Buches ist dann auch nochmal so ein Artwork, Variant-Cover und dann sieht man auch mal, wie ein Cover, das Cover, also auf dem Trade Paperback in Schwarz-Weiß gezeichnet wird, wie das eine bestimmte Stimmung beim Leser erweckt oder beim Betrachter erweckt und wie das farblich dann nochmal aus meiner Sicht eine ganz andere Wandlung bekommt. Tolle Geschichte, nicht nur für Fans von Planet of the Apes, denn ganz am Anfang gibt es auch nochmal so eine Einleitung von Ed Brubaker. Lohnt sich auf alle Fälle zu lesen, macht am Ende irgendwie Lust, den Originalfilm von 68 auch nochmal zu schauen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber wenn er davon spricht, so die finale Szene am Strand von Planet of the Apes, also jedem sollte die eigentlich gleich wieder einfallen. Tolles Buch, tolle Geschichte, gelungene Mischung aus Krimi, Sci-Fi, Action, mein erstes Highlight 2012. Dann einer, da gibt es schon drei Bände auf dem Markt von Planet of the Apes, wird der zweite Band erst dieses Jahr erscheinen, ist bei mir schon auf der Wunschliste, erschienen beim Boom Studios. Der neue Band, den ich jetzt vorstellen werde, der mich beeindruckt hat, ist The Thickest Gun. Der ist von Brian Hart und Colin Bunn, wobei Brian Hart die Grafik gemacht hat und Colin Bunn die Geschichte, der Schreiber ist. Handelt kurz nach dem Civil War und geht im Prinzip um einen, ja, eine, so eine ganz düstere, ein bisschen auch wieder leicht Fantasy, weil Fantasy angehauchte Geschichte, weil doch also Geister mitspielen und ein besonderer General Alexander oder Oleander Hume ist quasi so weggesperrt worden, weil er besonders böse ist und kann nun nur durch bestimmte oder eine bestimmte Waffe halt wieder an die Macht kommen, die er hatte. Natürlich ist die im ersten Buch die Waffe an ein doch recht schüchternes, ahnungsloses Mädchen geraten, also nicht geraten, aber ist halt in ihren Besitz gelangt, weil der Vater gestorben ist. Und auch diese Waffe kann nur derjenige in die Hand nehmen, der halt, ich sage jetzt mal so, eine bestimmte Fähigkeit hat. Also nicht dieses reine Herzen, weil dann könnte, ne, der General die nicht nehmen. Natürlich bleibt so eine junge Frau nicht lang allein, denn ihr wird ein anderer Protagonist zur Seite gestellt, Drake Sinclair. Ja, auch er ist so ein bisschen ominöser, nicht immer ganz sauber agierender Charakter, aber durchaus sympathisch und er hilft ihr und versucht halt die Waffe irgendwie so zu beseitigen, dass General Oleander Hume nicht an die Waffe kommt. Wie gesagt, spielt so kurz nach dem Civil War und man merkt halt deutlich, dass auch das Setting halt super stimmt. Die Grafik ist, also die grafische Umsetzung ist aus meiner Sicht voll und ganz gelungen. Es ist ein schöner, auch so Abenteuer, Wildwestern-Romantik mit einem Hauch von, wie gesagt, so Geistergeschichten. Sinclair, ja, kennt einer oder andere von uns ja auch, aber vom Namen her als John Sinclair, der Geisterjäger, der ist zwar ein bisschen, ja, nicht ganz so gelungen, aber, oh, zumindest finde ich das, das Comic hat mich voll überzeugt. Bisher sind vier Bände bei Oni Press erschienen. Die machen einfach wirklich Spaß. Wer den ersten angefangen hat, kauft sich, glaube ich, gleich direkt den nächsten. Ist so eine tolle, mystische Geschichte, die sich auf alle Fälle mal lohnt anzugucken. Mein, wie gesagt, weiteres Highlight 2012. Dann eine Geschichte, die hat der ein oder andere sicherlich schon länger auf dem Radar. American Vampire von Scott Snyder. Gezeichnet von Rafael Albuquerque. Die hatte ich nur, sagen wir mal so, am Anfang auf dem Radar, weil der erste Band halt auch mit Stephen King beworben wurde. Nun habe ich lange nichts von Stephen King gehört. Ich habe zwar das ein oder andere Hörbuch von ihm dann doch nochmal gehört, aber hat zumindest mich ja gereizt zu sehen, gucken, was macht denn Stephen King dort. Jetzt weiß ich es besser. Die eigentlich treibende Kraft ist natürlich Scott Snyder, der dem einen oder anderen auch von Batman und diversen anderen Büchern bekannt ist. Da kommt dann gleich auch noch ein zweiter Band von ihm, der ist momentan so omnipräsent, der macht fast alles. Ob der Mann überhaupt schläft, weiß ich nicht. American Vampire in den ersten vier Bänden eine wirklich tolle Geschichte. Auch die macht immer Lust auf mehr. Man kann es quasi nicht aus der Hand legen, obwohl das Genre am Anfang für mich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Es spielt im Ende der 20er in Hollywood. Es gibt eine neue Art, wie der Titel schon verrät, eine neue Art von Vampiren, die, naja, American Vampires sozusagen. Diese können mittlerweile auch im Sonnenlicht raus und haben natürlich, also zumindest die Hauptfigur, Skinner Sweet, der innerhalb der Bände einfach irgendwie nicht tot zu kriegen ist und hier und da immer wieder auftaucht und der hat einen Groll gegen die alteingesessenen Vampire, die entsprechend Blut trinken, immer noch tagsüber nicht so richtig raus können und rettet ganz am Anfang einer Pearl Jones in gewisser Weise das Leben, beziehungsweise macht halt mit irgendwas mit ihr. Ja gut, was machen Vampire halt mit ihr? Ja, das verstört natürlich auch alle anderen Vampire, beziehungsweise die klassischen neue Generation von Vampiren. Insofern ist die Geschichte halt auch hier wieder ein, ja, eher so ein fast Krimi angehauchte Geschichte. Aus meiner Sicht natürlich mit Vampireinschlägen. Für mich unheimlich gut gezeichnet, toll, lebendig, auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, es soll dieses Jahr noch ein fünfter Band rauskommt, dann soll erstmal eine Pause eingelegt werden. Aber so die ersten vier, fünf Bände, wenn, je nachdem wann ihr das hört, lohnt sich auf alle Fälle zu lesen. Immer wieder neue Geschichten, die auch in der Zeit voranschreiten. Wir haben dann auch, sind dann irgendwann, ich glaube, im Ersten Weltkrieg auf irgendeiner Insel. Ganz verrücktes Zeug, lohnt sich wirklich zu lesen. Dann, ich habe es schon angekündigt, ein weiteres Highlight war von Scott Snyder, Swamp Thing. Da gibt es mittlerweile auch nur ein Band. American Vampire ist ja bei Vertigo erschienen. Swamp Thing ist bei DC erschienen. Auch hier sieht man, dass Scott Snyder wirklich ja, seine Hände quasi überall mit drin hat. Ich kenne Swamp Thing nur von den alten Bänden her, quasi die von Alan Moore erschienen sind. Ich bin noch beim Durchlesen, ist ein bisschen für mich ein bisschen schwerere Kost, ist auch schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz immer noch super zu lesen. Worum geht's ganz grob? Es geht natürlich um das Ding aus dem Sumpf, wie man so schön auf Deutsch sagt. Auch in der neuen, umgeänderten Version von, oder nicht umgeänderten, aber neu adaptierten Version von Scott Snyder ist Alec Holland natürlich wieder einer, der zum Leben erweckt wird, sich erst so ein bisschen dagegen sträubt, aber eine dunkle Macht auch hier als Gegenspieler auftaucht, die quasi versucht da irgendwie ja die Weltherrschaft zu erlangen. Tolle, auch hier tolle Geschichte, mystisch, sehr dunkel, nicht so, sagen wir mal so, also es ist ein großer Handlungsbogen bei Alan Moore sind es dann doch eher so kleinere Handlungen, zumindest in den ersten zwei Bänden, die ich bis jetzt gelesen habe. Das ist nicht so eine ganz große Handlung, immer mal ein paar Bände mehr, also ein paar Hefte mehr in einem Band, die eine Handlung verbinden, aber im Großen und Ganzen doch eher so ein bisschen kurz abgeschlossen. Hier ist der erste Band zumindest eine große Handlung. Der zweite Band wird auch dieses Jahr noch erscheinen, ist bei mir auch schon auf der Liste, wird auf alle Fälle gekauft werden, weil ich es einfach von der Geschichte, wie es erzählt wird, so toll finde und eben nicht ganz so, ich will nicht sagen trocken, aber es ist halt, Scott Snyder hat irgendwie neues Leben in die Sache eingehaucht und deswegen reizt sie mich ungemein, wenn ihr links und rechts auch so ein bisschen schaut, das taucht doch immer auf bei den Büchern, die wirklich ganz, ganz weit oben sind. Das ist eine Sache, die bei The New 52 mit erschienen ist, hat mich gereizt, ich hab's gelesen, fand es ganz toll. Auch hier gibt's am Ende wieder so, ja, ein paar extra Sachen, extra Cover, Art und Weise, wie Sachen entstehen, so grobe Skizzen, finde ich persönlich immer sehr toll. Die Illustration wurde in dem Fall von Yannick Paquette gemacht, kannte ich vorher auch nicht großartig. Der macht seine Sache wirklich gut, obwohl zwischendrin auch mal ein anderer Zeichner am Werk ist, aber egal. Im Großen und Ganzen ein Buch, das mich wirklich sehr positiv überrascht hat, worauf ich mich freue, es weiterlesen zu können. Der Tipp für mich 2012. Dann kommen wir zu einem dem einen oder anderen sicher Bekannten, ich weiß es nicht, er ist nicht ganz so vertreten wie ein Scott Snyder, wie der ein oder andere Autor, Schreiber, Zeichner. Es ist Terry Moore. Den mag man zum Beispiel kennen aus Strangers in Paradise, Echo, die letzte Sci-Fi, etwas zu alten Anführungszeichen, deswegen kommt es nicht in die Top 12, also nicht in die Top 2012 Auflistung mit rein, aber Echo am Rande, auch ein ganz großer Tipp, sollte mal, wer so ein bisschen Superheldengeschichten mag, kann diese lesen, weil das ist Superhelden neu erfunden. Es geht erstens um eine Frau. Terry Moore zeichnet unheimlich gerne Frauen. Alles wieder schwarz-weiß gehalten. Alle anderen vorher bisher farbig. Und die Geschichten, wenig Text, aber eine Sogwirkung, die Terry Moore jedes Mal aufs Neue aufbringen kann, die mich jedes Mal begeistert. Also, um Terry Moore, um welchen Band geht es eigentlich? Er heißt Rachel Rising, The Shadow of the Death. Mittlerweile sind zwei Bände erschienen, obwohl zur Vorbereitung oder Auflistung der Bücher, die mir besonders gut gefallen haben, ist mir aufgefallen, dass der zweite Band ja eigentlich schon 2012 erschienen ist, aber die erscheinen bei Abstract Studios und ich habe immer das Gefühl, es ist da unheimlich, oder nicht unheimlich schwer, aber es ist dann nicht ganz so einfach, an diese Bände ranzukommen. Vielleicht habt ihr einen guten Comic-Dealer um eure Ecke, ansonsten die typischen Internetquellen. Ich habe sie dann letztlich den zweiten Band nicht bei Amazon zum Beispiel kaufen können, sondern nur über einen Händler in Amerika auf eBay, aber trotzdem zu einem relativ humanen Preis von 15 Euro. Ist also groß machbar. Worum geht's bei Rachel Rising? Auch hier stehen ein weiblicher Protagonist wieder im Vordergrund, wie bei fast allen Büchern, oder ich kenne eigentlich kein Buch von Terry Moore, wo das nicht der Fall ist. Diesmal ist die Hauptdarstellerin, der Hauptcharakter tot, er wird nicht wieder zum Leben erweckt, aber erweckt sich wieder zum Leben, also steht aus dem Grabe wieder auf und sucht nun Rache, will nun irgendwie ihre Mörder quasi, ja, das, ihren Mördern das Handwerk legen. Das mag jetzt alles einfach ein bisschen platt klingen, aber der Weg ist das Ziel. In dem Fall versucht sie halt durch Freunde und Bekannte irgendwie zu der Geschichte zu kommen, was eigentlich so richtig passiert ist und wohin es geht. Sehr, sehr dunkel, sehr, sehr mystisch, nie langweilig. Deswegen eines der Bücher, die ganz, ganz weit vorne 2012 für mich waren. Auch hier am Ende gibt es wieder diverse Extras, diverse Skizzen, Coverart. Das ist das Schöne bei diesen englischen Ausgaben oder bei diesen englischen Büchern, die man in der Regel relativ günstig kaufen kann. Coverart auch mal anders, Skizzen. Ich mag sowas irgendwie in diesen Trade Paperbacks. Deswegen unbedingt bei Terry Moore mal reinschauen. Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich wirklich mal Strangers in Paradise. Ist speziell, weil geht um eine, ja, ganz platt und ganz einfach, um ein weibliches Paar und ihre Beziehung und ihre Probleme, ja, ganz allgemein. Echo, wie gesagt, diese Superheldengeschichte, alles, was Terry Moore rausgebracht hat bis jetzt, was ich so gesehen habe, ist schwarz-weiß. Wenig Text, tolle Handlung, trotzdem, man kann es einfach gut lesen. Ist immer nicht ganz einfach, in die Bücher ranzukommen, hatte ich ja schon gesagt. Also mein Tipp, Terry Moore auf alle Fälle. Dann meine Entdeckung, die eigentlich schon etwas weiter zurückliegt, weil das erste Buch ist schon bereits 2009 erschienen, ist Lock and Key von Joey Hill. Wer sich jetzt sagt, ja, Joey Hill kenne ich vielleicht aus so Kurzgeschichtensammlungen. Heart-Shaped Box ist auch ein Bestseller von ihm. Wenn das immer noch nichts sagt, ja, Joey Hill ist ein Sohn von Stephen King. Das merkt man auch bei Lock and Key. Ist sehr düster, sehr, ja, wie soll man sagen, hier und da doch sehr gruselig angehaucht, obwohl das Falsche ist. Aber Joey Hill ist quasi der Autor und einen kongenialen Partner gefunden, der die ganze Sache auch gezeichnet und grafisch umgesetzt hat, nämlich Gabriel Rodriguez. Der war früher, wenn ich recht in Erinnerung habe, mal Architekt. Sieht man auch in den Büchern. Es gibt wenn man das Hardcover kauft, lohnt sich auf alle Fälle, sieht schön aus. Vorne immer so Umrisse, Architekt. Tourzeichnung des Gebäudes, in dem die ganze Handlung spielt, denn die spielt in einem Menschen im Neuengland-Stil, in dem es immer wieder neue Schlüssel zu finden gibt. In das Haus zieht die Familie ganz am Anfang ein. Man sieht halt, dass der Vater gerade gestorben ist und die drei Kinder in zwei Jungs, ein Mädel. Das Mädel ist das mittlere, einen kleineren und einen großen Jungen, logischerweise. Die ziehen in dieses Haus ein, das ihrem Vater früher gehört hatte, beziehungsweise ihm noch immer gehört, er dort gewohnt hat und finden nun am Anfang eher durch Zufall, dann suchen sie so ein bisschen danach diverse Schlüssel, die besondere Fähigkeiten haben, die bestimmte Dinge machen können, die ja jetzt nicht parallel Universen aufschließen können, aber halt man kann in den Kopf reinschauen zum Beispiel, man kann die Form wandeln, also man kann das Geschlecht wandeln, es gibt ganz, ganz tolle neue Ideen in diesen ganzen Bänden. Mittlerweile gibt es 5, 2012 wird der 6. Band erscheinen, auf den ich schon sehnsüchtig warte. Denn auch diese Geschichte wird über die einzelnen Bände jeweils nicht langweilig. Sie ist grafisch immer so toll umgesetzt, dass man halt wirklich stellenweise extrem lang irgendwie verweilen kann. Denn Gabriel Rodriguez macht bestimmte Elemente in diesen grafischen Umsetzungen derartig detailreich, dass dann mal eben so schnell drüber lesen, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen Marvel-Comic halt problemlos machbar ist und man vermisst halt nichts und verliert nichts, dort auf keinen Fall möglich ist. Die Geschichte hier und da, immer neue Wendungen, auch im Buch, am Ende sind immer nochmal die, wie so Trading Cards, die einzelnen Schlüssel Merkmale aufgezeichnet, dass man halt nochmal nachlesen kann, was im Einzelnen dort halt so, was diese Fähigkeiten sind und was die machen, und man hat immer so eine Idee. Jetzt gerade beim 5. Band, den ich vor kurzem erst gelesen habe, man hat immer so, in die Richtung geht es und dann ist es doch ganz, ganz anders oder dann kommt nochmal so eine gewisse Tiefe, menschliche Tiefe dazu, also dass die bestimmten bösen, die böseren Charaktere in dem Buch, manche dann doch gar nicht so böse sind, dass das alles einen Ursprung hat und ja, einfach toll gemacht. Das war schon ein bisschen länger her, eine ganz tolle Überraschung, aber da das jedes Jahr wirklich aufs Neue derartig gut rauskommt, muss ich es einfach nochmal erwähnen, war das auch nochmal, in dem Fall nochmal mein Highlight 2012. Ja, das soll es auch schon gewesen sein aus meinen so Empfehlungen für, ja, den einen oder anderen Kauf. Wie gesagt, man kann alles problemlos bei Amazon eigentlich kaufen, bis auf Terry Moore. Da ist es immer so ein kleines Problem, an manche Ausgaben ranzukommen, aber im Großen und Ganzen kann man auch zu viel wenig Geld oder zumindest für humane Preise das irgendwo dann nochmal zur Not in England bestellen. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Im nächsten Podcast geht es wieder regulär um deutsche Comic-Entdeckungen. Die habe ich nicht nochmal gesondert aufgelistet, weil, wie gesagt, in den Podcasts zuvor sind eben so die Highlights der deutschen Comic-Szene eh schon vertreten, die ich so dieses Jahr gefunden habe. Aber man liest ja auch noch andere Sachen und ja, der amerikanische Markt bietet einfach so viel, dass da einfach auch immer tolle Perlen dabei sind. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.